Die 68er, das klingt erstmal nach einer westlichen Bewegung. Junge Leute mit langen Haaren hören Beatmusik und rebellieren gegen Autoritäten. Aber die 68er-Bewegung hat auch an der Mauer nicht Halt gemacht. Auch in der DDR beeinflusste sie Lebensentwürfe, sowie den von Lothar Rochau. Mit Mitte 20 arbeitete er 1977 für die Kirche in Halle-Neustadt, der Modellstadt des Sozialismus. Offen diskutiert er mit Heranwachsenden über Menschenrechte und lehrt ihnen kritisches Denken. Er möchte den Sozialismus verändern, ihn menschlicher machen. Das weckt schnell den Argwohn des Staates. Rochau wird beschattet, inhaftiert und psychisch gefoltert. Was ist, wenn der Staat nicht die Verbrechen aufklärt, sondern selbst zum Verbrecher wird? Mein Name ist Stefan B. Westphal und ihr hört Verbrechen in Mitteldeutschland, den Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Und diesen Fall, den hat David Fuhrmann recherchiert. Und damit hallo David.
Hi, grüß dich.
Jetzt bist du ja auf Zeitreise gegangen beim Podcast, bei diesem Projekt der Nachwuchsjournalisten, der Volontäre hier bei uns bei der Mitteldeutschen Zeitung, und hast dich ja am weitesten in der Zeit zurückgewagt. Warum? Was hat dich jetzt genau daran fasziniert und nicht irgend so ein Verbrechen zu nehmen aus den letzten 10 Jahren?
Also vor 2 Jahren habe ich recherchiert zu Kirchen in der DDR und da bin ich auf Lothar Rochau gestoßen und fand seinen Fall sehr faszinierend, weil er sehr viele Motive und sehr viele Besonderheiten der DDR aufzeigt. Also erstmal die Kirche in der DDR, die ja eine Sonderrolle hatte. Die Kirche galt immer noch als Ort des freien Wortes. Und ich fand die Geschichte von Rochau, wie erwähnt, sehr interessant und habe mich dann damit befasst.
Was ist das jetzt für eine Zeit, in der der Fall spielt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich habe es ja als Kind noch ein bisschen miterlebt, die DDR, aber viele, die uns jetzt zuhören, die kennen es eigentlich tatsächlich wirklich nur aus dem Geschichtsbuch. Hast du vielleicht so 1, 2 Dinge, wo man das Ganze ein bisschen anfassen kann?
Das lässt sich sehr gut erklären, wenn man auf die Kindheit von Rochau schaut. Er wurde 1952 im thüringischen Weißensee geboren. 1952, das war 7 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 3 Jahre nach der Gründung der DDR und 9 Jahre vor dem Mauerbau. Zu der Zeit wurde in der DDR der Sozialismus aufgebaut. Das bedeutet, dass wirtschaftlich Betriebe verstaatlicht wurden, die Landwirtschaft wurde kollektiviert und das Individuum sollte sich der Gemeinschaft unterordnen. Menschen, die sich gegen die neue Ordnung wehrten, verschwanden. Offene Kritik sollte im Keim erstickt werden. Die machthabende SED, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands unter der Führung von Walter Ulbricht, baute ab 1950 mit der Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit einen Überwachungsapparat auf. Schild und Schwert der DDR, wie es propagiert wurde. Die eigenen Bürger sollten überwacht werden, um Abweichungen von der Parteilinie frühzeitig erkennen zu können. Das Ministerium für Staatssicherheit spielt auch für Rochaus Geschichte eine bedeutende Rolle.
Also lass uns zusammenfassend sagen, Rochau kannte jetzt von der Geburt an nur die DDR.
Genau. Er durchlief die Schule nach sozialistischem Vorbild und begann nach der 8. Klasse eine Lehre zum Werkzeugmacher. Aber er wuchs auch in der Zeit auf, in der die 68er-Bewegung junge Menschen beeinflusste.
Rochau kannte zwar nur die DDR, die 68er-Bewegung hat ihn aber trotzdem so sehr geprägt, dass er das System ein Stück weit ablehnt. Er durfte das aber aus Furcht vor dem langen Arm des Regimes auch nicht so offen propagieren und da nicht so protestieren.
Genau. 68, um es nochmal kurz zu erklären, war die Zeit oder eine Bewegung, in der international junge Menschen auf die Straßen gegangen sind. Die jungen Leute trugen lange Haare und Jeans, hörten Beatmusik. 1968, da war Rochau 16. Seine Woche von Montag bis Freitag war von der Lehre bestimmt, aber er lebte eigentlich für die Wochenenden. Trampte mit Freunden durch Thüringen zu Konzerten, hörte westliche Musik wie Bob Dylan und die Rolling Stones, las freiheitsorientierte Literatur, etwa von Heinrich Böll, Hermann Hesse oder Wolfgang Borchert, und debattierte mit seinen Freunden über Politik. Besonders prägend war der Prager Frühling 1968 für ihn, als in der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik der Versuch, den Sozialismus menschlicher zu gestalten, von dem Warschauer Pakt unter der Führung der Sowjetunion brutal niedergeschlagen wurde. Er identifizierte sich mit den Ideen des Prager Frühlings. Auch Rochau strebt nach einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz, also nach Bürgerrechten oder Partizipation. Darüber sprach er mit seinen Freunden, natürlich aber im Verborgenen. Der Staat durfte nicht mitbekommen, welche Musik sie hörten, welche Literatur sie lasen und welche Themen debattiert wurden.
Na gut, und das hat man ja sehr systematisch überwacht. Also wie war das? Wurde Rochau denn schon zu der Zeit bespitzelt oder?
Zu der Zeit wurde er schon bespitzelt. Ich habe herausgefunden, dass bis zum Ende der DDR mehr als 100 Mitarbeiter und inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit auf ihn angesetzt waren.
Um Gottes Willen, also 100 Mann, muss man sich jetzt mal vorstellen, haben sich darum gekümmert, Informationen zu sammeln, was Lothar so alles macht.
Genau, okay. Aber am Anfang waren es nur sehr wenige. Und ich habe das Buch von Lothar Rocher mitgebracht. Ah, okay. Und da ist einer der ersten Stasi-Berichte drin. Vielleicht kannst du mal kurz vorlesen.
Also im Mitteldeutschen Verlag erschienen Marathon mit Mauern von Lothar Rochau. Und auf Seite 250 von der Kreisdienststelle Sömmerda, hochoffizielles Dokument vom 3. September 1970, folgende Information. Nach einer Information vom Sachgebiet 1 des VPKA Sömmerda fand am 29.8. zum 30.8.1970 in Greußen im Bad eine Beat-Veranstaltung mit ca. 800 Teilnehmern statt, wobei die Beat-Kapelle Onisons aus Weimar spielte. Die Teilnehmer kamen aus den Kreisen Erfurt, Weimar, Nordhausen, Apolda, Sömmerda und Sondershausen. Des Weiteren aus Berlin und den Bezirken Halle und Gera mit Kfz und zu Fuß. Die Übernachtung von einem großen Teil soll in Greußen in Zelten, auf dem Bahnhof, Scheunen und im Freien stattgefunden haben. Ein ähnliches Treffen war bereits im Juni in Bad Berka, Kreis Weimar. Aus dem Kreis Sömmerda wurden nach Feststellung ca. 10 Jugendliche gesehen, darunter, und jetzt ist ein Name geschwärzt, und dann kommt da schon Lothar Rochau. Ne? Also man hat hier schon ihn auch erkannt. Dann geht es hier also tatsächlich noch ein Stück weit weiter. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das, was hier so steht, das ist doch eigentlich alles Hanebüchen, oder? Das ist doch eigentlich nicht wirklich das Papierwert, worauf es getippt wurde.
Das stimmt. Es zeigt aber ganz besonders, wie banal die Überwachung ist. Und wie akribisch und im feinsten Beamtendeutsch eigentlich nur ein Konzertbesuch aufgeschrieben wird.
Ja, tatsächlich. Also, wie gesagt, es ist ja nicht mal, dass da irgendwelche staatsfeindlichen Äußerungen gefallen sind, sondern hier geht es nur darum, da haben sich Jugendliche getroffen, haben Musik gehört, die ihnen gefallen hat, haben dort im Freien übernachtet, gecampt, und das ist dann schon wichtig gewesen für die Staatssicherheit. Ich meine, okay, wenn man das alles aufschreiben will, braucht man auch 100 Leute. Was ja aber durchaus klar ist, ist, dass auch Rochaus Gedanken und sein Leben damals nicht so wirklich in dieses System gepasst haben, und das beißt sich ja ein bisschen so mit dieser doch sehr, sehr systemtreuen Arbeit als Werkzeugmacher.
Das stimmt. Und Rochau wollte auch nicht als Werkzeugmacher arbeiten. Nach seiner Ausbildung wurde er aber 1971 erstmal zum Wehrdienst eingezogen, zur NVA, der Nationalen Volksarmee. Da kam es dann auch zum Bruch mit der sozialistischen Gesellschaft der DDR. Man muss sich das so vorstellen, er war gerade sehr freiheitsorientiert und auf einmal war er in der Kaserne und litt unter dem bedingungslosen Befehl- und Gehorsamssystem. Das wollte er natürlich nicht, und er versuchte, sich mit vorgetäuschten Kopfschmerzen ausmustern zu lassen. Für ihn begann da eine kleine Odyssee von Arzt zu Arzt. Schließlich wurde er aber als gesund erklärt und hatte dann wieder 24 Stunden Zeit, sich in der Kaserne zurückzumelden. In diesen 24 Stunden irrte er ziellos, etwa 10 Kilometer von der Kaserne entfernt, in einem kleinen Ort rum.
Da hat er dann die Kirche entdeckt, ne? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere zumindest.
Okay. Genau, da hat er die Kirche entdeckt, und er weiß auch nicht warum oder aus welchem Impuls er die Kirche betreten hat, aber jedenfalls setzte er sich in die letzte Reihe und traf eine Frau. Diese Frau sprach ihn an und schenkte ihm schließlich die Bibel. Er hatte vorher noch wenig Kontakt zur Bibel gehabt, nahm diese aber mit in die Kaserne und begann, in ihr zu lesen. Da stolperte er auch über die Botschaft von Jesus: Liebe deine Feinde. Das trug Rochau. Er wurde gläubig und absolvierte nach der Zeit in der NVA eine Ausbildung zum Jugenddiakon, also eine erzieherische Tätigkeit im Dienst der Kirche. Als Jugenddiakon kam er schließlich 1977 nach Halle-Neustadt. Das war die Vorzeigestadt des Sozialismus, eine sehr junge Stadt, die für die Mitarbeiter der anliegenden Chemiewerke aus dem Boden gestampft wurde. Ab 1977 arbeitete er in Halle-Neustadt mit rund 200 Jugendlichen zusammen, die zwischen 16 und 27 Jahre alt waren, und setzte auf das Konzept der offenen Arbeit.
Was kann ich mir darunter jetzt genau vorstellen, gerade auch zu Zeiten der DDR?
Ja, es passt eigentlich ganz gut zu seinem bisherigen Leben oder zu den 68ern wieder. Er wollte den Jugendlichen einen Freiraum bieten, wo man zusammen Musik hört, raucht und ins Gespräch kommt. Offen wird über Veränderung der Gesellschaft debattiert. Es ging um Gerechtigkeit, Abrüstung, Emanzipation und auch um das Regime in der DDR, wie man es verändern kann.
Okay, und somit ist er immer weiter unter den Fokus der Staatssicherheit geraten.
Genau. Rochau wird jahrelang bespitzelt. Sein Ansatz stößt natürlich an Grenzen. Die Kirche wird nach und nach zersetzt. Es wird Druck ausgeübt. Erst wird er aus der Kirche entlassen und dann folgte am 23. Juni 1983 seine Verhaftung um kurz vor 6 Uhr morgens. Es klingelte an seiner Tür und man brachte ihn in den Roten Ochsen, der Untersuchungshaft- und Strafvollzugsanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit in Halle. Heute ist der größte Teil des Gebäudes immer noch eine Justizvollzugsanstalt, aber auch eine Gedenkstätte mit dem originalen Verhörzimmer der DDR und auch mit dem originalen Verhörstuhl, auf dem Rochau damals stundenlang verhört wurde. Und hier habe ich mich mit Rochau getroffen. Er saß auf demselben Verhörstuhl wie damals und erzählte mir von seiner Zeit in Haft, von den Verhören und gegen welche Ohnmacht man kämpft, wenn der Staat der Verbrecher ist.
Wie haben Sie den ersten Tag in Haft erlebt?
Der erste Tag war natürlich von früh 7 Uhr bis ca. 23.30 Uhr wurde ich abwechselnd von drei Vernehmern der Abteilung 9, der Vernehmerabteilung, die ihre Ausbildung in Potsdam an der Hochschule der Stasi auch mit absolviert hatten, vernommen. Federführend war ein Hauptmann Mack in der ersten Phase. Ja, und es ging natürlich immer wieder um Schriften, dann um Aktionen, um Menschen, die ich kenne. Ja, und man versuchte dann natürlich so eine Taktik. Der eine machte den Fürsorglichen. Herr Rocher, komm, arbeiten Sie mit. Dann haben wir auch eine Chance, dass die Sache möglichst bald zu Ende geht. Nachdem ich dazu nicht bereit war, sondern mich verweigert hatte. Der andere, der den harten Hund spielte, Rochau, wir können auch anders. Wir haben hier die Macht. Wir können auch anders. Sie wollen doch Ihre Frau wiedersehen. Sie wollen doch Ihren Sohn wiedersehen. Sie wollen doch Ihre Eltern nochmal sehen. Und so weiter und so fort.
Was warf man Ihnen vor?
Staatsfeindliche Hetze, Paragraph 106, ungesetzliche Verbindungsaufnahme, Paragraph 219 und Beeinträchtigung der staatlichen Ordnung und Sicherheit, Paragraph 214. Diese drei Paragraphen, wobei der schwerwiegende der Paragraph 106 war, nach dem Strafgesetzbuch der DDR 2 bis 8 Jahre Knast.
Rochau engagierte sich in Friedensgruppen, organisierte 1983 eine Fahrraddemo für den Umweltschutz. Er verfasste eine Denkschrift zum Frieden, in der er die Entmilitarisierung der DDR forderte. Veröffentlicht wurde diese zwar nicht, aber sie fiel der Stasi in die Hände.
Ja, ich sollte gestehen, dass ich der Rädelsführer bin, zum Beispiel dieser Fahrraddemo und andere Aktionen. Ich sollte gestehen, dass ich Kontaktaufnahme mit westlichen Geheimdiensten hatte. Ich sollte gestehen, dass ich die Denkschrift zum Frieden erarbeitet hatte und so weiter und so fort. Das, was ich gemacht habe, zum Beispiel diese Denkschrift zum Frieden, die habe ich nicht nur gestanden vor den Stasi-Offizieren, sondern habe diese Denkschrift verteidigt, weil ich überzeugt war, bis vor Gericht überzeugt war, dass diese Schriften, die ich hergestellt habe, auch richtig waren.
Wie sah ein typischer Tag in Haft aus?
Der Tag fing früh an, gegen 6 Uhr. Pocht es gegen die Eisentür oder die Luke wurde aufgeschlossen. Aufstehen, Pritsche machen, Betten machen, Pritsche war ja kein Bett, war ja eine Pritsche. Waren ja Pritschen, die dort in den Verwahrzellen waren. Dann Waschmöglichkeiten, Toilettenmöglichkeiten, alles in diesem engen Zimmer drin. Ja, und dann gab es das berühmte Frühstück mit dem Schwarzbrot und der Marmelade, beziehungsweise Margarine, je nachdem. Ja, und dann hieß es warten. Warten. Das Zermürben durch das Warten. Und dann brüllte jemand durch die Luke ab 8, 9 Uhr, 56,2 fertig machen. 56,2 war ich, eine Nummer. Wurde mal rausgerufen, musste sich mit dem Gesicht zur Wand stellen. Dann brüllte er wieder, kommen Sie. Stehen bleiben. Weiter. Alles im Befehlston in kurzen, abgehackten Sätzen. Und man wurde durch ein Labyrinth zu dem Vernehmer geführt. In das Vernehmerzimmer. Man hat nie jemand gesehen. Obwohl die Zellen alle voll waren. Ja, dann kam man zum Vernehmer und dann fing die Verhöre an. Am Mittag wurde man in die Zelle zurück und in den ersten Wochen wurde ich ständig vernommen, auch nachmittags. Und wenn man nicht vernommen worden ist, gab es die Möglichkeit, entweder einen Brief einmal in der Woche zu schreiben oder eine halbe Stunde in den sogenannten Tigerkäfigen. Und da konnte man eine halbe Stunde drumherum gehen, oben drüber Stacheldraht und oben über den Mauern die Bediensteten des Ministeriums für Staatssicherheit mit MP im Anschlag. Kalaschnikow. Das ständige Gefühl der Bedrohung, du warst ja Staatsfeind. Du warst ja nicht irgendjemand, der etwas unterschlagen hat, sondern du warst Staatsfeind. Und diese Bedrohung machte natürlich auch deutlich, wo du hier bist, wie du hier reinkommst, so kommst du nicht raus. Du wirst ein anderer sein. Und diese Machtdemonstration hatte hier natürlich auch den Höhepunkt erreicht bei der Stasi für mich. Um deutlich zu machen an der Stelle, jetzt ist für dich der Punkt erreicht, wo du nicht mehr lebst, sondern du wirst gelebt. Und das muss man sich mal deutlich machen, was das heißt. Dass man selber nicht mehr die Dinge bestimmt. Man macht eine Tür nicht mehr auf. Du kannst mit dem Kopf gegen die Tür rennen. Du kannst schreien. Du kannst weinen. Du kannst machen, was du willst. Die Tür, diese Stahltür, geht von innen nicht auf.
Was vermissten Sie am meisten?
Ich war ja verheiratet. Ich hatte einen kleinen Sohn. Ich hatte von meinem Vater gehört, dass er entlassen worden ist an dem Tag, wo ich verhaftet worden bin. Ich hatte davon gehört, dass er einen Herzinfarkt hatte. Und ich hatte eine tiefe Sehnsucht, einfach jemanden zu sehen.
Gab es Hoffnung, dass die Stasi doch freilässt?
Wenn man hier einsaß, wenn man hier reinkam, war man Staatsfeind für die Stasi, die ja eigenständiges, unabhängiges Ermittlungs- und Untersuchungsorgan war. Und deshalb war man total der Willkür ausgeliefert, total der Willkür. Man brauchte gar keine Gewalt androhen. Man wusste doch, dass die Stasi der Staat im Staate ist. Man wusste doch, dass sie alle Möglichkeiten und Mittel haben. Das war mir bekannt, wie ich hierher kam, um an der Stelle das Ziel zu erreichen, was sie vorhatten, nämlich den Menschen zu überführen als Feind der sozialistischen Gesellschaft, in meinem Falle als Konterrevolutionär, um ihn dann zu einer möglichst hohen Haftstrafe zu verurteilen und dann so pervers ihn an den Klassenfeind für harte Währung zu verkaufen. Die DDR hat zwischen 1967 und 1989 3,4 Milliarden D-Mark eingenommen durch den Verkauf politischer Häftlinge. Eine enorme Summe für die 70er, 80er Jahre. Eine enorme Summe, wo dieser marode Staat noch lange gestützt worden ist.
Wie haben Sie die Verhöre erlebt?
Ich kann mich noch gut erinnern, wie konzentriert und hellwach war ich war, unheimlich konzentriert. Ich bin später dann förmlich zusammengebrochen, weil ich natürlich deutlich machen wollte, mit allen Mitteln, ich bin kein Staatsfeind oder Konterrevolutionär, sondern ich will eine andere Form des Sozialismus, wo der Mensch, der einfache Mensch, Mitsprachemöglichkeiten hat und vor allen Dingen auch Veränderungen in grundsätzlichen Fragen von demokratischen Rechten. Und das war das, was ich wollte. Sie müssen sich vorstellen, ich bin wochenlang teilweise 10, 12, 15 Stunden vernommen worden. Und in diesen Vernehmungen versuchte ich, wenn ich nicht geschwiegen habe, immer ganz, ganz aufmerksam zu sein, weil ich musste ja hinterher die Protokolle, die die aufgenommen worden sind von der Stasi, musste ich ja gegenzeichnen. Jedes einzelne Seite musste gegengezeichnet werden, wo ich dann angefangen habe, diese Protokolle zu korrigieren. Der Vernehmer ist bald verrückt geworden, weil ich gesagt habe, dann ich habe das so nicht gesagt.
Was sind das für Menschen, die Sie verhört haben? Warum glauben Sie, haben die für die Stasi gearbeitet?
Warum handelt ein Stasi-Mann? Da müssen Sie natürlich den Stasi-Mann fragen, die ja nicht sehr gesprächig heutzutage sind über diese Dinge. Ich denke, so wie ich es auch in anderen Bereichen dann erlebt habe, in den vielen Gesprächen über Aufarbeitung, sie waren zu einem Teil natürlich überzeugt von einem Sozialismus, der beschützt werden muss. Nicht umsonst hat sich ja die Staatssicherheit als Schwert und Schild der Partei verstanden. Sie waren überzeugt, dass ein Sozialismus nur so gut ist, wie er bewaffnet ist und wie er gegen die Feinde des Sozialismus geschützt werden kann. Davon waren sie überzeugt. Ich denke, da war ein größerer Teil davon überzeugt und ist bis heute überzeugt davon, wenn sie so mit alten Stasi-Leuten sprechen. Das andere waren natürlich, das dürfen Sie nicht vergessen, die DDR war ja im gewissen Sinne auch eine Mangelgesellschaft. Gab es natürlich auch Privilegien, die die Stasi auch in besonderer Art und Weise genoss. Man wartete keine 16 Jahre auf ein Auto. Ja, das sind, man hatte ganz bestimmte Privilegien von Neubauwohnungen oder anderen Sachen, die es nicht so einfach für den werktätigen Menschen gab. Zumindest nicht für den Werktätigen, der an der Stelle nicht der Doktrin von Partei und Staat folgte. Ja, und das andere war natürlich einfach auch, vergessen Sie bitte nicht, was es heißt, als Mensch Macht über andere zu besitzen.
Hatten Sie juristischen Beistand?
Hatte mich ja sehr gewundert, dass mein Anwalt, der Rechtsanwalt Wolfgang Schnur, I.M. Dr. Schirmer oder I.M. Thorsten, er hatte zwei Decknamen, wurde geführt von der Bezirksverwaltung in Rostock, dass dieser Wolfgang Schnur, der Mitglied der Bundessynode der Evangelischen Kirche war und Kirchenanwalt und Bürgerrechtsanwalt, wie er später bezeichnet worden ist, nach 1990, dass dieser Anwalt, den ich mir ja bewusst ausgesucht hatte, mich so spärlich nur besuchte.
Insgesamt sitzt Rochau 6 Monate im Roten Ochsen. Im Dezember verurteilt ihn das Bezirksgericht Halle zu 3 Jahren Haft. Was hatten Sie für ein Gefühl nach der Urteilsverkündung?
Eine ohnmächtige Wut. Ich hatte eine ohnmächtige Wut. Ich hatte immer noch bis zuletzt geglaubt. Sie wissen ja auch, unter Gefängnisbedingungen stirbt die Hoffnung zuletzt. Ich hatte immer noch geglaubt, wo das Urteil verkündet worden ist beim Bezirksgericht, am 16. September 1983, hier am Hansaring. Das kann nicht wahr sein. Wie kann ein Engagement für Frieden, für Menschenrechte, für Demokratie zu einem staatsfeindlicher Akt, zu staatsfeindlicher Hetze, schon die Begrifflichkeit Hetze, war mir mehr als suspekt. Wie kann das sein, ein Staat, der von sich selber sagt, er ist auf den besten Traditionen des Humanismus gebaut. Und das ging nicht in meinen Kopf rein. Drum bin ich ja sofort danach, habe ich den Rechtsanwalt Schnur gebeten, also diesen Stasi-IM, mit mir einen Revisionsantrag vor dem obersten Gericht der DDR. Das hat es bis dahin so in so einem Fall noch nicht gegeben, anzugehen, weil ich nicht akzeptierte dieses Urteil. Und es war ja immerhin schon ein Urteil vom Bezirksgericht. Und ich sagte aber, nein, das kann nicht wahr sein, dass ein Gericht so gegen jegliche Vernunft, Menschlichkeit und vor allen Dingen rechtsstaatliches Verständnis handelt, zumal, wie mir später das bestätigt worden ist, damals vor Gericht auch gegen die eigenen Gesetze der DDR verstoßen worden ist. Es gab ja den Artikel 27 in der Verfassung der DDR, das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Wenn Ihr Anwalt selbst für die Stasi gearbeitet hat, wie hat er auf Ihr Ansinnen, in Revision zu gehen, reagiert?
Er war zurückhaltend am Anfang, ja. Das hieß ja erstmal, dass er sich wieder mit seinen eigenen Genossen auseinandersetzen musste. Er arbeitete ja im Verdeckten, im Verborgenen. Parallel neben seiner offiziellen Arbeit als Anwalt, als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit und nicht als kleines Licht. Und er musste jetzt natürlich mit den Genossen von der Staatssicherheit überlegen, was das bedeutet, wenn es jetzt zu einem Prozess bzw. einer Revision beim obersten Gericht der DDR kommt. Das könnte ja die westdeutsche Presse noch aufmerksamer machen. Und vergessen Sie bitte nicht, wir befanden uns im Jahr 1983. 1983 wurde auch hier in Halle und in dem heutigen Sachsen-Anhalt, dem Stammland der Reformation, 500 Jahre Geburtstag von Martin Luther gefeiert. Es gab dort ein eigenes staatliches Lutherkomitee. Der Vorsitzende war der Vorsitzende Staatsrates Erich Honecker und ein eigentliches kirchliches Komitee. Und die ausländischen Besucherinnen und Besucher gaben sich die Klinke in die Hand. Von Weizsäcker und wie es die Größen alle hießen damals. Und ausgerechnet dort, zum 500. Geburtstag von Luther, wo überall Kirchentage stattfanden, sitzt ein evangelischer Diakon wegen Meinungsfreiheit im Gefängnis. Wo man sich doch auf Luther, der sich ja nicht scheute, wie bekannt ist, der katholischen Kirche gegenüber Klartext zu reden. Mit dem Wort. Und ausgerechnet zum 500. Geburtstag, auf dem Höhepunkt der gesamten Veranstaltung, sitzt ein Diakon der evangelischen Kirche, den die Kirche selber entlassen hatte, ich war ja zu dem Zeitpunkt entlassen, im Gefängnis und überall finden Kirchentage statt.
Die Verurteilung Rochaus schlägt in der Bundesrepublik Deutschland Wellen. Noch im Dezember 1983 wird Rochau von der BRD freigekauft. Wie kamen Sie dann in die Bundesrepublik Deutschland?
Ich bin ja dann in einer fast Nacht-und-Nebel-Aktion sehr früh, am 1. Dezember 1983, vom Abschiebe-Stasi-Urhaftgefängnis dem Kassberg im damaligen Karl-Marx-Stadt, heutigen Chemnitz, in einen Bus gebracht worden. Und in dem Bus kam dann im Laufe der Stunden bis gegen 7 Uhr. Ich saß da zuerst allein und dann kam immer mehr. Und dann ging der Bus Richtung Eisenach-Helmstedt, Richtung Westen. Und kurz vor den Grenzübergang Herleshausen stiegen die Stasi-Leute, die in dem Bus waren. Bis dahin war es total ruhig in dem Bus. Sie müssen sich die Situation vorstellen, da sitzen die Leute Monate, jahrelang im Knast. Alle haben eigentlich nur gehofft, im Westen zu kommen. Sitzen in dem Bus und dann ist die Stasi dabei und haben Angst, dass noch irgendetwas passiert, dass möglicherweise noch jemand rausgeholt werden kann oder was und nicht in den Westen kommt. Und ich sitze versunken auf einem der hintersten Sitze, gucke mir die große blutrote Wintersonne an. Es war gegen 16 Uhr, es war mucksmäuschenstill, die Stasi-Leute stiegen aus, es stiegen Herren im Zivil ein, vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. Und es fielen die berühmten Sätze: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind jetzt frei. Und verteilten so ein kleines Lebensmittelpaket mit Apfelsinen, Zigaretten, Brötchen und so weiter. Es brach ein Jubel aus, den ich nie vergessen werde. Und ich sitze wie bedeppert auf meinem Sitz und konnte mich nicht freuen, in dieses Land zu kommen, wo ich nie hin wollte. Hat ziemlich lange gebraucht. Eigentlich habe ich mich im Westen nie damit abgefunden, dass ich im Westen bin.
Wie erlebten Sie den Mauerfall?
Ich war gerade zu einem Vortrag, hatte eine Schülerklasse, eine 11. Klasse, auf einer Nordseeinsel. Habe ich natürlich sofort versucht, dann zurück gen Osten über Berlin. Dann bin ich natürlich nach Halle und bin dann auch geblieben.
Hat Sie die Zeit in Haft verändert?
Veränderungen spürt man immer, das ist klar. Aber ich habe natürlich einfach hinterher, später, Schlafprobleme gehabt. Was ein ganz typisches Zeichen ist. War ja auch diese permanente Gucken in die Zelle hinein, Licht einschalten, Gucken in die Zelle und so weiter. Das Zweite ist, man ist nicht mehr so offen. Ich war jemand, der Menschen sehr unkompliziert ansprechen konnte, kommunizieren konnte. Ich wurde zurückhaltender.
In der Gedenkstätte richtet sich Lothar Rocha nochmal auf, um ein Gedicht vorzutragen. Geschrieben von Jürgen Fuchs, einem alten Freund.
Das Schlimme ist nicht, in einer Zelle zu sitzen und verhört zu werden. Erst danach, wenn du wieder vor einem Baum stehst oder eine Flasche Bier trinkst und dich freuen willst, richtig freuen, wie vorher, erst dann.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch so ein bisschen Gänsehaut jetzt, gerade nach dem Gedicht.
Ja, das war ein sehr, sehr emotionaler Moment. Auch gerade, wenn man sieht, mit welchen leuchtenden Augen er da saß.
Ich wollte gerade fragen, wie hast du Rochow empfunden dort, also in diesem Raum, wo er ja gepeinigt wurde? Wie hat er da auf dich gewirkt?
Rochow hat für mich einen sehr, sehr starken Eindruck gemacht. Er ist ein Mensch, der von Gerechtigkeit getrieben ist, in positiver Art und Weise. Er hat eine klare Botschaft. Er möchte die Schreckensseiten der DDR aufzeigen und die lässt sich natürlich anhand seiner Geschichte sehr gut aufzeigen.
Wenn man das jetzt mal so ein bisschen sieht, dass ja auch heute Menschen der Meinung sind, dass der Staat der Verbrecher ist, dass der Staat böse ist etc., darüber kann Rochow doch eigentlich nur den Kopf schütteln.
Ja, das kann er. Also es lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Heutzutage dürfen Leute, die der Meinung sind, dass der Staat ein Unterdrückungsstaat sei, offen und frei gegen diesen vermeintlichen Unterdrückungsstaat auf die Straße gehen.
Jetzt haben wir viel über Lothar Rochow gesprochen. Was hat das ganze Projekt denn mit dir gemacht, insbesondere auch der Besuch im Roten Ochsen?
Also erst einmal kann ich den Besuch im Roten Ochsen jedem wirklich warm ans Herz legen. Es ist eine total fein gemachte und detailreiche Ausstellung. Ich persönlich finde es immer wieder überraschend, dass ich in meinem Alltag durch Halle laufe und wahrscheinlich sehr viele Menschen an mir vorbeilaufen, die eine so eindrucksvolle und emotionale Lebensgeschichte wie Lothar Rochow haben.
Also würdest du auf jeden Fall empfehlen, irgendwann mal eine Straße, einen Platz nach Lothar Rochow zu benennen?
Das auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar einen Marathonpreis. Er ist nämlich ein beeindruckender Marathonläufer.
Ah, okay, das könnte, vielleicht hört das ja jemand, der sowas entscheiden kann. In der kommenden Woche, da gehen wir nach Köthen, in der letzten Folge der ersten Staffel von Verbrechen in Mitteldeutschland. Dort ist vor ein paar Jahren ein junger Mann ums Leben gekommen und schon am Tag danach gab es große Demonstrationen in der Kleinstadt mit knapp über 25.000 Einwohnern. Unter den Demonstranten waren auch einige bekannte Menschen aus der rechten Szene. Wir wollen uns dann auch darüber unterhalten, was so eine Kleinstadt dem dann entgegenzusetzen hat. Tschüss für heute, sagen Stefan B. Westphal und
David Fuhrmann. Ciao.
Macht's gut, kommt gut durch die Woche.